Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm eine gute Nachricht, die es heute gab vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sei kleiner geworden, heißt es dort. Aber stimmt das oder kann man das auch anders sehen, anders rechnen? Gleich mehr dazu. Zum Start aber. Es könnte die entscheidende Tarifrunde sein für 1 Million Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Länder, mit Ausnahme von Hessen. Dort wird separat verhandelt. Da es bereits eine abgeschlossene Tarifrunde gibt für die öffentlich Beschäftigten im Bund und in den Kommunen, sollte diese Runde eigentlich gar nicht so kompliziert sein. Ist sie aber wohl doch. Vanja Budde beobachtet die Verhandlungen in Potsdam. Warnstreiks, Frau Budde, gab es ja bereits. Wie sieht's im Moment aus?
Emsig. Seit heute früh um 9 wird verhandelt. Die Atmosphäre sei konstruktiv, sagte sogar Verdi-Chef Frank Bisirske. Und der war ja gestern zu Beginn der dritten Runde sehr unzufrieden und knurrig. Aber so vor einer Stunde tauchte Frank Bisirske noch mal kurz aus den Kulissen auf und sagte, man habe erst 20% des Weges geschafft. Es ist also mühsam. Gestern haben die Tarifpartner es endlich mal geschafft, alles auf den Tisch zu legen und abzuschätzen, was welcher Posten, den die Gewerkschaften da fordern, so ungefähr kostet. Jetzt ist aber das Problem, jetzt muss man noch den Kompromiss finden, mit dem dann beide Seiten leben können. Und das dauert und dauert. Vor knapp einer Stunde hieß es, man sei jetzt gerade an einer sehr komplexen Stelle in den Verhandlungen.
Wo liegen denn die Probleme? Ich habe ja erwähnt, es gibt so etwas wie eine Blaupause, einen Abschluss für Bund und Kommunen. Was macht die Lage jetzt so kompliziert?
Ja, dieser Abschluss vom vergangenen Jahr ist hier auch das große Vorbild für die Gewerkschaften. Damals haben sie ja insgesamt 7,5% plus rausgeholt, wenn auch mit einer ungewöhnlich langen Laufzeit von 30 Monaten. Aber Reform der Entgelttabelle mit Höherstufungen für viele Berufsgruppen, das war ein toller Erfolg. Den möchten sie hier dieses Jahr gerne wiederholen auf Länderebene. Denn auch die Entgelttabelle der Länder soll erneuert werden und dann so Berufsgruppen wie Erzieher, Lehrer, Sanitäter in höhere Gruppen einsortiert werden. Es soll 300 Euro mehr für Krankenpfleger und Pflegerinnen geben, wo ja dramatische Personalnot droht. Aber, das ist das große Aber, die Länder haben mehr Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst als Bund und Kommunen zusammen. Das heißt also, ein solcher Abschluss wird für die Länder viel teurer. Von denen sind ja gleichzeitig viele hoch verschuldet. Alle müssen neue Stellen schaffen, alle Länder müssen in Infrastruktur investieren.
Tarifverhandlungen haben ja immer eine gewisse Dramaturgie und nach der müssten jetzt die öffentlichen Arbeitgeber ein Angebot vorlegen. Haben Sie?
Noch nicht. Sie haben eines für den Abend angekündigt, wenn man bis dahin die größten Hürden überwunden hat. Soweit scheint es noch nicht zu sein. Vor etwa 2 Stunden sind Frank Bisirske von Verdi und Matthias Kollatz von der Tarifgemeinschaft der Länder zu ihren Leuten gegangen, um sich abzustimmen. Da gab es also wohl zumindest im engsten Kreis irgendein Zwischenergebnis. Aber Details sind bislang nicht bekannt. Diese Tarifverhandlungen hier sind immer sehr abgeschottet.
Interessant ist ja noch, ob man das Gesamtpaket verhandelt, also die Lohnforderung und dann diese speziellen Punkte, die Sie angesprochen haben, Entgeltgruppen, Verbesserungen in der Krankenpflege, ob man die mitverhandelt oder häppchenweise vorgeht. Wissen Sie was darüber?
Ja, sowohl als auch. Man will und muss ja ein komplexes Gesamtpaket schnüren und dafür muss man aber erstmal Schritt für Schritt die einzelnen Punkte gegenrechnen. Zum Beispiel diese Höhergruppierung in der Entgelttabelle, das wollten die Arbeitgeber durch Lohnerhöhungsverzicht anderer Berufsgruppen finanzieren und das wollten die Gewerkschaften nun mal so gar nicht mitmachen. Und klar ist, diese lineare Lohnerhöhung wird zum Schluss verhandelt, wenn man weiß, was das andere alles kostet. Das ist dann quasi der Strick, der das Paket fertig schnürt.
Eins noch, Warnstreiks gab es ja bereits. Wie geht's weiter, wenn die Verhandlungen jetzt scheitern?
Ja, dann gibt es entweder zum ersten Mal seit Jahren wieder eine 4. Runde oder aber Urabstimmung und reguläre Streiks. Aber danach sieht es hier im Moment eher nicht aus.
Dankeschön. Aus Potsdam war das Vanja Budde. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, das IW, meldete sich heute mit einer guten Nachricht. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen werde kleiner. Unbereinigt habe Deutschland zwar einen Gender Pay Gap, so die Lohnlücke im Fachwort, von etwa 22%. Im europäischen Vergleich unterscheiden sich nur die Bruttostundenlöhne zwischen Männern und Frauen in Estland und in Tschechien noch mehr. Rechnet man aber Kriterien wie Berufserfahrung, Betriebsgröße und Branche heraus, dann, so das IW, liege die Lücke in Deutschland nur noch bei 4%. Bislang ist man von knapp 6% ausgegangen. 4% unbereinigt, beziehungsweise bereinigt, 4% bereinigte Lohnlücke, das ist also eine gute Nachricht. Aber nur, wenn man so rechnet wie das IW. Eine andere Rechnung macht die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung auf. Mit deren Gender-Expertin Yvonne Lott habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wo sie widerspricht bei diesem Gerechtigkeitssprung von 6% Lohnlücke auf jetzt nur mehr 4%.
Ich widerspreche einfach insgesamt der Rechnung dieses sogenannten bereinigten Gender Pay Gaps. Das kann man natürlich machen, alles Mögliche an Faktoren rauszurechnen. Sie haben es ja schon gesagt, wie die Branchen, also Arbeitsmarktsegregation ist mit rausgerechnet, Jobs, wo sich Frauen reinselektieren, die dann eben schlechter bezahlt sind, das ist alles nicht berücksichtigt und eben natürlich auch die Teilzeitarbeit, die ja doch immer noch in erster Linie auch von Frauen geleistet wird, auch die ist nicht dabei, soweit ich weiß. Und damit erzählt dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gap eben einfach nur einen Teil der ganzen Geschichte und bildet eigentlich auch nur einen Teil der Dimensionen ab, die eben zu Genderungleichheit führen.
Das IW argumentiert ja, ein Vergleich zwischen dem bereinigten und unbereinigten Gender Pay Gap zeige für Deutschland, dass sich etwa 72% des Lohnunterschieds zwischen Frauen und Männern damit erklären lassen, dass sie halt in anderen Branchen oder eben jetzt kommt es in Teilzeit arbeiten. Nun sollte Teilzeit ja nicht anders bezahlt werden als reduzierte Vollzeit. Warum also dieses Teilzeitargument?
Ja, ganz genau. Also ich finde, das ist auch problematisch, eben zu sagen, naja, wenn wir all diese Faktoren berücksichtigen, dann sind wir ja eigentlich nur bei eben den 4% oder 6%. Und da können wir ja sagen, also trotz der Berücksichtigung von Arbeitsmarktsegregation, von Teilzeit sind wir immer noch bei 6%. Also ich finde das eigentlich immer noch so viel, wenn wir eben diese ganzen Faktoren berücksichtigen, die eben auch erklären, warum Frauen weniger verdienen, nämlich dann eben 21% eben der unbereinigte Gender Pay Gap. Und es ist problematisch, diese Faktoren außer Acht zu lassen, was das IW eben in dieser Rechnung des bereinigten Gender Pay Gaps tut, weil eben natürlich auch die Arbeitsmarktsegregation und eben die Tatsache, dass typische Frauenberufe wie Erziehung oder Pflege einfach schlechter bezahlt werden, die tragen ja eben zu dieser Geschlechterungleichheit bei auf dem Arbeitsmarkt, die wir in Deutschland nun mal haben, und auch die Tatsache, dass eben Frauen eben häufiger einfach in Teilzeit arbeiten müssen, weil sie eben doch noch den Löwenanteil von Sorgearbeit und auch Hausarbeit tragen und auch häufig, und das zeigen Studien auch, eigentlich auch dann in Teilzeit gehen, um eben auch einfach Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Also hätten sie vielleicht auch einfach Jobs, die eben, wo dann einfach auch mehr Flexibilität, zeitliche Flexibilität möglich ist, dann würden sie vielleicht auch in Vollzeit eventuell bleiben können. Und was auch ein Punkt ist, dass einfach die Teilzeitjobs immer noch eher schlechter bezahlten Jobs sind, die Jobs mit weniger Aufstiegsmöglichkeiten, wo auch weniger weitergebildet wird. Also es sind einfach auch die schlechteren Jobs, die weniger anspruchsvollen, auf denen dann eben Frauen dann landen oder in denen Frauen landen und die dann eben letztlich auch dazu beitragen, dass es eben diesen Gender Pay Gap gibt.
Aber nochmal zur Erklärung, diese bereinigte Lohnlücke, von der wir jetzt gesprochen werden, also bei der die Faktoren abgezogen werden, die auf typische schlechter bezahlte Frauenberufe zurückzuführen sind oder auf Teilzeittätigkeiten, also auf alles, was Löhne drückt, sodass am Ende übrig bleibt, was wirklich nicht statistisch erklärbar ist für einen Lohnunterschied. Diese bereinigte Lohnlücke, ist das die, von der man dann tatsächlich sagen kann, die scheint dann auf Diskriminierung zurückzuführen zu sein?
Also das könnten wir so sagen. Natürlich kann das IW bestimmt auch einige Dinge nicht messen. Also man kann ja auch vielleicht nicht alles bestimmen. Also es ist zum Beispiel ein weiterer Faktor neben Teilzeit, sind auch lange Auszeiten, also lange Elternzeiten zum Beispiel auch ein Grund, weswegen Frauen weniger verdienen. Also auch die sind mit geringeren Stundenlöhnen verbunden für Mütter, die längeren Elternzeiten. Und das weiß ich jetzt nicht, ob die das jetzt, also das IW jetzt die Elternzeit mit reingerechnet haben. Vielleicht, wenn sie es gemacht hätten, wären wir noch mal ein bisschen kleiner in dem Prozentsatz, auf den sie gekommen sind. Aber natürlich haben sie recht zu sagen, klar, also dass, wenn wir jetzt all diese Faktoren, die eben zu der Ungleichheit am Arbeitsmarkt zwischen Männern und Frauen führen, wenn wir all das rausnehmen, dann können wir sagen, okay, das, was übrig bleibt, ist dann wirklich dann die Diskriminierung. Also das ist dann das sozusagen, was dann übrig bleibt und wo dann wirklich die Situation dann so ist, dass ein Arbeitgeber dann eine Frau anschaut, einen Mann anschaut und dann eben bewertet und entlohnt und dann sagt so, okay, also weil du eine Frau bist, kriegst du eben jetzt so und so viel weniger Geld im Vergleich zu dem Mann.
Wie würde man denn nach Ihrer Einschätzung denn richtig rechnen oder richtig argumentieren bei diesem Thema?
Naja, wir bestimmen zum Beispiel, also sowohl das Statistische Bundesamt, eben die, wie es halt auch heißt, glaube ich, unbereinigten Gender Pay Gap. Wir an der Hans-Böckler-Stiftung tun das eben auch auf Basis des der Daten des Statistischen Bundesamtes. Und da würden natürlich solche Dinge wie Arbeitsmarktsegregation, Branchenunterschiede, Berufsunterschiede und Teilzeit natürlich einfach mit drin bleiben. Also die sind natürlich die erklärenden Faktoren für den Gender Pay Gap. Das sagen wir natürlich auch. Das ist auch ganz klar, das liegt auf der Hand. Aber trotzdem sind sie eben die Faktoren, weswegen der Gender Pay Gap eben bei knapp 22% oder 21% in Deutschland einfach liegt.
Yvonne Lott war das von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und jetzt nochmal Arbeitswelt, Arbeitsmarkt und die Statistik. Die Bundesagentur für Arbeit hat die Statistik für den Februar vorgelegt. Milder Winter, allgemein gute Lage, Birgit Habrath dazu.
Sie sinkt wieder die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland, wenn auch nur leicht. 2,37 Millionen Menschen hatten im Februar laut Statistik keinen Job. Im Januar war die Zahl noch gestiegen. Die Quote liegt unverändert bei 5,3%. Bundesweit. In Bremen sind es knapp 10%, in Bayern und Baden-Württemberg nur 3,2. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, ist zufrieden.
Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist weiterhin auf Wachstumskurs. Und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Der Arbeitsmarkt ist weiter robust gegenüber den konjunkturellen Abschwächungen.
Für die nächste Zeit rechnet die Bundesagentur nicht damit, dass sich die Lage wesentlich ändert. Das eigene Arbeitsmarktbarometer steht noch im grünen Bereich. Sorgen bereitet der Behörde die Lage auf dem Lehrstellenmarkt. Da gibt es zurzeit weniger Bewerber, aber mehr angebotene Ausbildungsplätze. Ein Problem für Firmen, die Fachkräfte brauchen.
Birgit Habrath war das. Und passend zur Arbeitsmarktlage, die Verdienste, die sind für die 17 Millionen Tarifbeschäftigten im vergangenen Jahr so kräftig gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, im Schnitt zogen die Tarifverdienste um 2,9% gegenüber dem Vorjahr an. Das teilte das Statistische Bundesamt mit und ergänzte, einen stärkeren Anstieg habe es zuletzt 2014 mit 3,3% gegeben. Überdurchschnittlich stiegen die Tarifverdienste im Baugewerbe sowie auch im verarbeitenden Gewerbe. Im Bergbau dagegen sowie im Finanz- und Versicherungssektor fiel das Tarifwachstum schwächer aus als der Durchschnitt. Deutschlands Einzelhandel ist mit Schwung ins Jahr 2019 gestartet. Die Umsätze der Unternehmen stiegen im Januar preisbereinigt um 2,6%. Einschließlich Preiserhöhungen verbuchten sie sogar ein Plus von 3,6%, wie die Statistiker ermittelten. Den größten Umsatzanstieg erzielte der Internet- und Versandhandel. Die Branche insgesamt erwartet 2019 das 10. Wachstumsjahr in Folge. Der Gründer des größten deutschen Gewürzherstellers, Dieter Fuchs, ist tot. Der Unternehmer sei im Alter von 90 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben, teilte die Fuchs-Gruppe mit. Im Geschäft mit Gewürzen war Dieter Fuchs seit 1952 tätig. 1970 führte er die ersten Gewürzregale für Supermärkte ein. Eigenen Angaben zufolge ist die Fuchs-Gruppe derzeit das weltweit größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz. Weil die Umsätze schwinden, spaltet sich der US-Modekonzern Gap in zwei Unternehmen auf. Die günstige Marke des Konzerns Old Navy wird ein Unternehmen bilden, die anderen Marken eine zweite Einheit. Zudem kündigte der Konzern heute die Schließung von Geschäften weltweit an. Um gut 6% werde das Filialnetz verkleinert. Zu Jobstreichungen wurden keine Angaben gemacht. Die Aufspaltung soll im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Und im Kampf gegen die notorischen Verluste will Tesla seine Elektroautos künftig weltweit nur noch über das Internet verkaufen. Ein Großteil der 378 Niederlassungen wird deshalb dicht gemacht, so Firmenchef Musk. Musk muss Kosten senken, um das neue Modell 3, wie versprochen, zu einem halbwegs akzeptablen Basispreis von 35.000 US-Dollar anbieten zu können.
Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke. Die Frage, wie geht Deutschland um mit Rüstungsexporten? Diese Frage könnte neben den Kontroversen in der Sozialpolitik zum nächsten großen Streitthema in der Koalition werden. Im Zentrum steht der Rüstungsexportstopp gegen Saudi-Arabien. Das ist auch ein europäisch umstrittenes Thema, denn Frankreich und Großbritannien drängen darauf, gemeinsame Projekte vom Exportbann auszunehmen. Bislang gilt der Exportstopp nur noch wenige Tage bis zum 9. März genau. Und dann? David Zayons fasst die politischen Haltungen zusammen.
Diese Demonstranten haben eine klare Haltung. Waffenhandel tötet und abrüsten jetzt, riefen sie vor dem Bundestag bei einer Kundgebung gegen Rüstungsexporte. Eine solche klare Haltung fehlt der Bundesregierung. Union und SPD ringen miteinander. Den aktuellen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien hatte die Regierung nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verhängt. Seitdem habe Saudi-Arabien Konsequenzen gezogen, sagt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart.
Das war unsere Reaktion auf diesen Vorfall. Ich glaube, dass das Signal in Riad auch entsprechend verstanden wurde. Es hat meines Erachtens auch in Riad hinter den Kulissen entsprechende Reaktionen gegeben.
CDU-Politiker Hart will das Exportverbot deshalb wieder lockern. SPD-Fraktionsvize Sören Barthol widerspricht.
Wo Herr Hart jetzt seine Geheiminformationen her hat, erschließt sich mir nicht. Für mich stellt sich das so dar, es hat sich eigentlich nichts verändert, es wird weiter vertuscht, es wurden ein paar Köpfe geopfert von weiter unten, die nicht wehtun, aber an der Sache an sich hat sich nichts verändert.
Die SPD bleibt deshalb bei ihrem Nein zu den Rüstungsexporten. Der Streit ist Teil einer größeren Debatte. Die CDU-CSU will allgemein einen weniger strengen Umgang mit Rüstungsexporten. Dabei spielt auch das Verhältnis zu europäischen Partnern wie Frankreich und Großbritannien eine Rolle. Die machen Druck, weil deutsche Bauteile in ihren Rüstungsprodukten stecken, die eigentlich auch nach Saudi-Arabien verkauft werden sollen. Der deutsche Exportstopp steht dabei im Weg. Deutschland müsse kooperativ sein, findet CDU-Außenpolitiker Hart.
Ich glaube, dass wir im Blick auf die Rüstungsexportpolitik Deutschlands, dort, wo wir Kooperationsprojekte mit anderen europäischen Partnern machen, immer uns darüber bewusst sein müssen, dass wir nicht mit unseren Vorstellungen zur Rüstungsexportpolitik die gesamte Europäische Union oder gar die Welt dominieren können.
Mit Blick auf die europäischen Partner deutet SPD-Politiker Barthol Kompromissbereitschaft an. Bei kleinen Bauteilen könnte es Ausnahmen geben.
Es gibt natürlich Unterschiede, ob wir über Patrouillenboote reden oder ob wir über Schalter für irgendwelche anderen Geräte reden. Ich glaube, da kann man gegebenenfalls abstufen.
Aus der Opposition gibt es deutliche Worte. Sevim Dadelen, abrüstungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, ist komplett gegen Rüstungsexporte in die Region.
Ich finde das Ausfuhrverbot für Waffen an die islamistische Kopfabdiktatur Saudi-Arabien muss dringend verlängert und eigentlich längst auf die gesamte Jemen-Kriegsallianz ausgeweitet werden.
Die Bundesregierung muss auch über Saudi-Arabien hinaus grundsätzlich klären, wie sie es mit den Rüstungsexporten hält. Im Koalitionsvertrag hatte sie vereinbart, die deutschen Rüstungsexportrichtlinien zu schärfen. Bislang kommt sie damit aber nicht richtig voran.
David Zayons war das über die politische Debatte über Rüstungsexporte und Rüstungsstopps. Wie sieht es konkret bei einem einzelnen Unternehmen aus? Rheinmetall hat heute Zahlen vorgelegt. Das Ergebnis um fast ein Viertel gestiegen auf 492 Millionen Euro, ein Rekordwert. Die Rüstungssparte, früher mal ein Verlustbringer, trägt dazu zu mehr als der Hälfte bei. 254 Millionen Euro im Ergebnis, ein Plus von 50%. Volker Hirt mit einem Blick auf Rheinmetall.
Mit Munition fing's an und mit einigen todbringenden Erfindungen, wie etwa dem weltweit ersten Schnellfeuergeschütz, ging's weiter. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Man braucht keine Fantasie, um zu erahnen, wie sehr die zwei großen Kriege das Unternehmen immens wachsen ließen, mit der Folge der totalen Zerstörung der Fabriken am Ende des Zweiten Weltkrieges. Aus den Trümmern auferstanden macht Rheinmetall noch immer in Rüstung, aber auch in Automobilindustrie als Zulieferer. Unternehmensanalyst Stefan Schöppner von der Commerzbank findet das schwierig.
Das ist historisch so gewachsen, das passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen.
Konjunktur hat im Moment die Rüstungssparte. Die aktuelle Diskussion um den Zustand der Bundeswehr ist ein Treiber für Rheinmetall. Die sich sicherheitspolitisch weltweit zuspitzende Lage kommt noch hinzu. Die Abhängigkeit von der Politik ist groß, findet Stefan Schöppner.
Es hat zwei Komponenten. Das eine ist erstmal die Budgetierung, ob überhaupt Geld bereitgestellt wird für Rüstungsgüter. Und das zweite ist die Exportgenehmigungen, weil Rheinmetall liefert ja fast nie allein, immer zusammen mit Partnern auch Rüstungsgüter ins Ausland. Und das ist ja so, gemäß der Gesetzeslage, dass dann die Bundesregierung zustimmen muss. Und das tut sie nicht immer.
Eine politische Einflussnahme auf Privatunternehmen hält Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank, sogar für wünschenswert. Mehr einmischen mache Sinn.
Und das machen alle, ob das die USA sind, ob das China sind. Es gibt in allen großen Regionen Regierung, Politik, die sich halt wirklich auf strategische Sektoren richtet und sich da auch einmischt. Von daher wäre es auch in Deutschland und in Europa wünschenswert.
Natürlich gibt Carsten Pschesky zu bedenken, dass es da kulturell, ethisch, moralisch schon einige Unterschiede gibt, wenn es darum geht, wohin darf, soll oder kann man Waffen liefern. Aber Rüstungsindustrie und Tugenden, das passe nun mal nicht.
Das ist ja letztendlich das Schlimme, aber auch das moralisch-ethische Problem von Rüstungsindustrie. Je mehr es in der Welt brennt, desto besser geht es den meisten Unternehmen.
Die Analysteneinschätzung am Ende des Beitrags von Volker Roth. Und die Fortschreibung nun im Frankfurter Börsensaal mit Ulrich Barth. Rheinmetall heute in der Bilanz mit einem deutlichen Plus beim Gewinn, beim Umsatz, auch beim Kurs. Hatte das nun mit den Rüstungsgeschäften zu tun oder ging es um die Autos?
Ja, mehr mit den Rüstungsgeschäften, aber auch das gute Geschäft bei den Autos hat die Anleger positiv überrascht. Aber das Rüstungsgeschäft die Durchstrecke jedenfalls für diese Periode überwunden hat, das hat doch stark zu einem gewaltigen Plus beigetragen von rund 9,5%. Einen satten Satz nach oben für die Aktie. Und aufgrund der positiven Entwicklung im Geschäft mit Autobauern bei Rheinmetall zogen auch andere Autozulieferer mit nach oben. Nicht ganz so stark, aber Heller zum Beispiel plus 3%, Schaeffler 2,5% und Norma mit einem Plus von knapp 2%.
Noch eine andere Autonachricht war eben kurz zu hören. Tesla findet, man braucht den herkömmlichen Autohandel nicht.
Sondern nur noch das Internet. Ein Auto per Internet bestellen, passt an sich zum Avantgarde-Image von Tesla aus Kalifornien. Aber mal sehen, wie Interessierte dann an eine Sitzprobe kommen oder gar an eine Probefahrt. Einem Analysten, der die Branche kennt, gefiel das überhaupt nicht. Das sei zu spontan gekommen, nicht ein Zeichen der Stärke und Anleger auch nicht überzeugt. Tesla kommt an der Nasdaq ins Schleudern, kann man sagen, verliert mehr als 7%.
Und der Aktientag als Ganzes ist der Abschluss einer ziemlich gut gelaufenen Börsenwoche.
Das stimmt, ein bisschen ging die Luft aus am Ende, aber der DAX immer noch mit einem Plus jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen, von 0,8% knapp bei 11.602 Punkten. Das ergibt ein Plus für die Woche und das Jahresplus, das sollte man auch noch erwähnen, unerwartet stark, das sagen alle Börsianer, mit denen man hier spricht, rund 10% aufgelaufen bisher. An der Wall Street nicht so ein großes Plus wie hier beim DAX. Der Dow mit 25.956, so gerade mal im Plus.
Wer fiel denn unter den DAX-Werten auf?
Ja, Unternehmen, die als zyklisch gelten, also gute Konjunktur, davon überdurchschnittlich profitieren. Das war auch ein Treiber heute. Chinas Industrie zum Beispiel mit besserer Stimmung als gedacht. Covestro, der Chemiekonzern, rund 2% im Plus. Lufthansa und VW sogar mit mehr als 2%.
Auch einiges an Bewegung gab es bei den Unternehmen in den kleineren Indizes, bei SIX zum Beispiel im SDAX.
Ja, der ist richtig nach vorn marschiert. Die Aktie auch um rund 9% nach oben, weil man etliches bündeln will in einer App und dabei vor Stärke und vor Zuversicht nur so strotzt. Auto vermieten, Carsharing, Taxi-Service, das soll alles in einer App sein. Und der Gründer Erich Sixt spricht im Grunde von einem IT-Unternehmen mit angeschlossener Autovermietung. Das hat wohl Anleger richtig überzeugt.
Die Medienwerte liefen auch ganz gut. Medienwerte, also ProSieben, Sat.1 und RTL.
Ja, gute Pluszeichen dort, aber wohl nicht aus eigenem Antrieb. Der britische Werbekonzern WPP war das Zugpferd hier mit eigenen Quartalszahlen.
Der Kurs des Euro.
Der Kurs des Euro ist gestiegen auf ist gefallen auf 1,1377 US-Dollar, Verluste auch am Rentenmarkt, deshalb die Umlaufrendite um 3 Basispunkte nach oben auf 0,08% und nach unten ging es auch beim Gold deutlich um rund 16 Dollar auf 1309 Dollar.
Ulrich Barth war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.